In dieser Folge hört ihr Frau Dr. Stefanie Weidner vom Büro Werner Sobeck. Das ist uns eine ganz besondere Ehre, denn sie zählt sicherlich zu den führenden Expertinnen im Kontext der Nachhaltigkeit in Europa und gibt uns im kommenden Gespräch Einblicke aus ihrem Wissen zu CO2, Kreislaufwirtschaft, Materialität im Allgemeinen und so weiter. Dirk Freitag von Foral und ich, mein Name ist Thomas, wir haben Sie getroffen. Auf geht's!
Das Problem bei Stahl ist ja wirklich die Herstellung von Primärstahl, also von Eisen zu Stahl. Das ist wahnsinnig energieintensiv. Schmerzen zuzufügen durch eine wirtschaftliche Belastung ist eine Möglichkeit, meistens nicht die beste. Da bin ich optimistisch, dass wir weg von dieser Wegwerfgesellschaft hin zu mehr Werterhalt kommen.
Kleiner Nachsatz der Redaktion. Es tut uns wirklich sehr leid für die mäßige Tonqualität. Uns trennten einige hundert Kilometer und eine Flugreise kam trotz der bevorzugten sozialen Nähe nicht in Frage. So, aber jetzt geht's wirklich los. Rein ins Gespräch.
Foral Podcast, unser Handbuch für eine nachhaltige Zukunft.
Man muss sich die Frage stellen, was wird sein in Zukunft und was wird richtig sein? Das ist eine super spannende Frage. Hast du eine kurze Antwort darauf? Was glaubst du, wird richtig sein in Zukunft?
Richtig wird sein, dass wir planen und gestalten und ausführen und Dinge produzieren, immer mit dem Gedanken an die Zukunft im Hinterkopf und immer mit der zukünftigen Generation und allen nachfolgenden Generationen im Visier, sodass wir wissen, was wir tun, hat keine negativen Auswirkungen auf die, die nach uns kommen. Und alles, was wir tun, sollte dieser Prämisse unterliegen.
Findest du, dass eine breite Diskussion bereits stattfindet, so wie sie auch Werner Sobeck eben, nicht nur in dem Buch, sondern auch in seinen Vorträgen sich wünscht?
Leider nein, definitiv nicht. In der Breite ist es so in der Form nicht angekommen. Wir merken ja auch gerade auf politischer Ebene, dass da sehr viel auch an gesellschaftlichen Themen existieren, die da entgegenwirken und die eben nicht mehr das Wohl der zukünftigen Generationen als Hauptfokus haben, sondern wo es ganz stark danach geht, das Heute, das Jetzt, das Individuum, ich als Person, ich möchte das und das und das und ich möchte eigentlich immer mehr und ich möchte, dass mein Reichtum mehr wird, ich möchte, dass meine Wohnfläche mehr wird und ich möchte, dass ich noch mehr Kilometer mit dem Auto fahren kann. All diese Ansprüche, die existieren, die nimmt man auch wahr und die sind leider im Widerspruch dazu, was unsere ökologischen Grenzen hergeben. Aber ja, wir kennen es alle, wir wissen auch um die wirtschaftliche Situation aktuell. Wir sehen, wie viele Unternehmen zu kämpfen haben und da sind dann leider die zukünftigen Generationen nicht mehr im Fokus.
Ich sehe das sehr ähnlich und hätte es vielleicht nicht ganz so klar ausdrücken können wie du. Stell mir aber die Frage, und das ist eigentlich schon die Kernfrage, die ich mir für heute vorgenommen habe. Unternehmen sind ja in einer gewissen Verantwortung, nicht? Als wirtschaftstreibende große Gesellschaften, die dann eben auch viel emittieren, aber die eben Märkten unterliegen, wo, das haben wir schon vor eineinhalb Jahren diskutiert und es hat sich nichts geändert, habe ich nämlich heute nachgeschaut, wo CO2 immer noch sehr, 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 sehr günstig ist, nicht? Also je nachdem, welche Quelle du folgst, ich habe es gerade gegoogelt, zwischen 25 und 40 Euro die Tonne wird da immer noch gehandelt. Ich hatte einen kleinen Aha-Effekt, als ich mir das vor eineinhalb Jahren ausgerechnet habe für das Riesen-Signa-Projekt in Wien. Da war die gesamte CO2-Belastung, wenn du sie monetarisiert hättest im Budget, ein sechsstelliger Betrag. Und das macht bei einem neunstelligen Investitionsvolumen einfach keinen, also das ist Promille, nicht? Und die Frage, die ich mit mir trage und wo ich gespannt bin, was du darauf antwortest, wie können Unternehmen ihrer Verantwortung gerecht werden, wenn sie schon eine Ambition haben, auch an das Zukünftige zu denken, aber eben dem jetzigen, dem heutigen unterliegen, den heutigen Randbedingungen? Es ist eigentlich ein Dilemma, nicht? Wie können Sie das Dilemma lösen?
Ja, das ist ein großes Dilemma. So die Nonplusultra-Antwort habe ich auch nicht, aber aus meiner Perspektive wäre es durchaus möglich, sage ich jetzt mal, ohne fundiert in Unternehmensstrukturen zu stecken, die produzieren, dass man die Gewinnmarge, die man am Ende des Jahres haben möchte, dass man die anders verteilt, dass ich zum Beispiel eben nachhaltige Produkte, und das könnte bei Fural durchaus sein, dass man eben recycelten Stahl verwendet und keine Primärmaterialien oder sehr wenig, dass man diese Produkte dann selbst bezuschusst und sozusagen die Gewinnmarge, die man sonst auf konventionelle Produkte hat, auch auf die nachhaltigen überträgt und die damit günstiger macht, die konventionellen vielleicht ein bisschen teurer und somit dann auch ein bisschen den wirtschaftlichen Aspekt der Nachfrage auf dem Markt fördert. Die Nachfrage wäre ja da, sage ich mal, aber das, was angeboten wird, ist halt leider aktuell noch zu teuer. Und deswegen wird dann die Nachfrage reduziert. Und also das wäre so meine Überlegung. Und auf der anderen Seite habe ich auch eine gewisse Hoffnung in die EU-Taxonomie und auch in die ESG-Reporting-Kriterien, dass man hier durch eben gerade diese Banken, die angewiesen sind, nur noch nachhaltige Investitionen zu tätigen, dass darüber dann auch wieder ein Hebelarm entsteht, der Unternehmen in gewisser Weise dafür auch belohnen kann, nachhaltig zu agieren und ihre Produkte hinsichtlich der Nachhaltigkeit zu optimieren.
Jetzt würde mich noch interessieren, also Dirk und ich haben uns da im Vorfeld abgestimmt, wir haben, also Fural hat ja einen Vorteil, die machen sehr viel mit Metallen, nicht? Also mit Stahl insbesondere. Und wir sind da auch in engem Austausch mit den produzierenden Unternehmen. Es gibt ein gewisses Kontingent von Green Steel bereits und das haben wir schon ausgelotet und wir haben da auch noch eines der nächsten Gespräche wird mit der Föst stattfinden in Linz. Sehr, sehr spannend auch. Wie beurteilst du, auch aus der, also auch aus der Perspektive deiner Forschungen und deiner Tätigkeit bei der Werner Sobeck AG, die Rezyklierbarkeit von Stahl? Ist das wirklich ein Asset, so wie wir das als Asset begreifen, weil wir das eigentlich unendlich oft im Kreis führen können und dann sekundär, tertiär und so weiter Materialien daraus machen? Oder ist da irgendwo ein Haken, den man vielleicht noch beachten müsste, den wir noch nicht so beurteilt haben?
Das ist der große Vorteil. Es gibt durch gewisse Beschichtungen oder Legierungen dann natürlich immer noch Einschränkungen. Das bedeutet, hier wäre ein Augenmerk drauf zu legen, kann ich das Material dann auch wirklich sortenrein und nicht durch andere Stoffe verunreinigt wieder recyceln. Aber wenn das gegeben ist, ist das einfach ein super Vorteil. Und das Problem bei Stahl ist ja wirklich die Herstellung von Primärstahl, also von Eisen zu Stahl. Das ist wahnsinnig energieintensiv. Wir haben hier noch wenige Prozesse, die ausschließlich auf Basis von erneuerbaren Energien und nicht fossilen Energieträgern funktionieren. Das heißt, hier ist für gewöhnlich auch noch sehr viel an operativen Emissionen dabei, zusätzlich zu einem gewissen Anteil an prozessbedingten Emissionen, aber das ist einfach gerade noch das große Problem mit Primärstahl. Emissionen und ja, mit Sekundärstahl könnte man da eben sehr viel einsparen.
Und dass aber Stahl auch der schwerste Baustoff ist, den wir so im Bauwesen haben, wiegt dann auch in dem Kontext nämlich des Buches, das, wie gesagt, schon oft zitiert wurde, wo es eigentlich darum geht, mit weniger Ressourcen, weniger Materialien emissionsfrei zu bauen, wiegt dann eigentlich nicht mehr so stark, oder? Wie beurteilst du das?
Ja, also klar, das Gewicht ist da, aber dafür hat Stahl auch ganz andere Funktionen, die es erfüllen kann, wenn man jetzt gerade an statische Bedingungen denkt. Und hier braucht man, also Fural ist ja nicht unbedingt mit tragenden Bauteilen vergleichbar, aber bei tragenden Bauteilen braucht man natürlich dann auch entsprechende Experten und Expertinnen, die wissen, wie man mit Stahl umgehen kann und muss und wie feingliedrig und wie schlank man werden kann. Und dann sind da auch Vorteile, die Stahl eben in tragenden Strukturen hat.
Sehr viele. Die Frage, die wir eigentlich hatten, ist, habt ihr einen Standortkodex oder beschäftigt ihr euch mit so etwas, dass ihr sagt, diese und jene Materialien sind in Europa an dieser Stelle optimaler und an dieser Stelle nicht?
Bei Holz ein großes Thema, auf jeden Fall. Denn dadurch können einfach sehr viele Vorteile, die Holz ansonsten hat, hinsichtlich der Emissionsbilanzierung natürlich nochmal ein bisschen wieder relativiert werden. Da muss man einfach in der Planung auf jeden Fall darauf achten. Und wir plädieren auch dafür, dass man eben möglichst versucht, mit lokalen Materialien zu bauen, sei es Holz, sei es Lehm, sei es Beton, was auch immer lokal verfügbar ist, sollte dann auch verwendet werden. Ganz so restriktiv kann man natürlich jetzt nicht immer sein, auch also die Distanzen, die Holz zurücklegen kann, um trotzdem noch besser zu sein hinsichtlich der Emissionsbilanzierung als ein anderer Werkstoff, sind schon relativ groß, auch per LKW. Aber zum Glück haben wir eigentlich auch in Europa ein sehr gut funktionierendes Schienennetz, wenn es mal fährt und pünktlich ist. Aber grundsätzlich sind eben Distanzen sehr, sehr wichtig. Sie werden deswegen aktuell noch nicht in den Fokus gerückt, weil zum einen haben wir die europäische Ausschreibungsverordnung, die gerade bei öffentlichen Bauherren verhindert, dass wir nur lokal ausschreiben können, sondern da muss dann eben ganz Europa einbezogen werden. Das ist hinderlich hinsichtlich der Nachhaltigkeit. Und zum anderen ist es auch so, Wirtschaftlichkeit ist auch bei privaten Bauherren ein Thema. Das heißt, auch die möchten eben möglichst viel Wettbewerbsangebote haben. Und der dritte Grund ist, dass wir in den meisten Zertifizierungssystemen und in den meisten Ökobilanzierungen, die getätigt werden, dass diese Emissionen von den produzierenden Städte hin zur Baustelle, also das sind die Emissionen A4, gemäß der Lebenszyklusbetrachtung nicht inkludiert sind und nicht in eine Begrenzung oder Ähnliches fallen.
Ich kann mich erinnern, Abschlussfrage, wir hatten vor 1,5 Jahren gesprochen, was ist der größte Hebel, um das Thema endlich voranzubringen? Und wenn ich mich richtig erinnere, haben wir beide gleichlautend, aber du hast auf jeden Fall plädiert dafür, den CO2-Preis exponentiell steigen zu lassen, weil der Hebel über die Bepreisung von CO2 einfach der wirksamste Hebel ist und der sofort unmittelbar ankommt. Über welche Instrumente auch immer, aber rein theoretisch gesprochen. Und die existieren ja auch. Hast du deine Meinung in der Zwischenzeit geändert? Sind andere Hebel dazugekommen? Wie könnte man jetzt einen Ausblick wagen? Wie könnte man effektiv das Thema wirklich vorantreiben?
Ja, in Anführungszeichen Schmerzen zuzufügen durch eine wirtschaftliche Belastung ist eine Möglichkeit, meistens nicht die beste. Ich würde vielleicht eher auch noch Anreizsysteme versuchen zu etablieren und somit eine Art Belohnungssystem. Und zum anderen hoffe ich, dass auch irgendwann das Thema des gesamten Nutzungszyklus, also ich habe ein Produkt möglichst lange, investiere vielleicht am Anfang etwas mehr, aber dafür ist es zum einen haltbar, es ist resistent hinsichtlich Verschmutzung und anderen Aspekten. Es ist auch leicht zu warten. Es hat dadurch eine sehr, sehr lange Haltbarkeit und Verwendbarkeit und einen hohen Restwert, sodass, wenn ich es mal nicht mehr brauche, dass ich es entweder dann wieder an den Hersteller zurückgeben kann oder dass ich es für fast den gleichen Wert wie den Einkauf, ganz natürlich, aber wieder verkaufen kann. Und da müssen wir hinkommen, dass die Wertigkeit von allem, was wir kaufen, von allen Produkten, die wir einbauen, von allem, was wir uns an die Decke hängen, dass die erhalten bleibt und auch die Wertigkeit gesehen wird. Und das hoffe ich, dass wir das noch irgendwie hinkriegen in den nächsten Jahren.
Da sprechen Sie uns als Metalldeckenhersteller natürlich aus der Seele, weil wir eigentlich alles, was Sie jetzt gesagt haben, unterschreiben können, also mit langlebig und einfach in der Wartung, weil ja eigentlich wartungsfrei in der Instandhaltung. Wenn wir im Moment jetzt gerade auch so den öffentlichen Bau sehen, dann begegnet uns eigentlich ausschließlich die Frage nach den Investitionskosten, also nach dem Jetzt. Und natürlich wird argumentiert also bis hin zu, dass man sagt, also man hat am Schluss der Lebensdauer einen Wertstoff, wie Sie ja auch sagen, also ein Wert besteht, also nichts, was entsorgt und deponiert und gegen Kosten entsorgt werden muss, sondern es ist ein Wertstoff. Ist da aus Ihrer Sicht irgendwas absehbar an Veränderung? Gerade jetzt nochmal mit Blick auf öffentliche Investitionen?
Ja, also wir haben schon ein paar öffentliche Bauherren, die tatsächlich auch sich von uns ausrechnen lassen, wie hoch die Restwerte ihres Gebäudes sind, weil sie damit den Investitionsplan ihrer Gemeinde beziehungsweise an auch den Kammermeister dann kommunizieren können. Wir haben einen gewissen Restwert. Das Gebäude ist in 20, 30 Jahren noch so und so viel wert. Und da zählt die Innenausstattung natürlich auch dazu. Aber das passiert und diesen Prozess, den nehme ich auch auf jeden Fall wahr. Gerade in Baden-Württemberg kursiert auch dieser Schattenpreis, CO2-Schattenpreis, dass man auch hier CO2-Kosten sozusagen anrechnen kann und die auf die Investitionskosten reduziert berechnen kann. Also ein bisschen was passiert auf jeden Fall. Und da bin ich optimistisch, dass wir weg von dieser Wegwerfgesellschaft hin zu mehr Werterhalt kommen.
Ich persönlich bin gespannt. Ich sehe die.
Ich auch.
Ich glaube, wir drei haben dieselben Zukunftsvorstellungen. Aber ich sehe leider die Instrumente noch nicht, die nämlich etabliert werden müssten, damit diese Anreizsysteme dann auch da sind. Und das System über Schmerz ist einfach viel wirksamer. Und das ist ja auch im Umkehrschluss ein Anreizsystem, nicht? Also weniger Schmerz ist ja auch ein Anreiz. Und
in gewisser Weise,
anyway, da werden wir jetzt zu philosophisch. Vielen Dank, Stephanie, für deine Zeit.
Danke euch.
Das war unser heutiger Podcast, sozusagen im Segelflug über die Nachhaltigkeitslandschaft. Die Referenzen habt ihr wie immer im Handout zum Nachlesen. Wir ermuntern euch, die ausgezeichnete Literatur von Werner Sobeck und Stephanie Weidner, also Nonobis, in drei Bänden nachzulesen. Klarer, präziser und verständlicher ist der Kontext der Nachhaltigkeit, vor allem in Bezug auf das Bauwesen, nirgendwo abgebildet. Bleibt gespannt, wir präsentieren euch ein weiteres Thema in den nächsten Wochen. Servus und bis dann.